bin ich drauf, okay. Wunderbar. Ja, schön bei euch zu sein. Nach so langer Zeit, ich weiß gerade gar nicht, wann ich das letzte Mal bei euch war, aber es ist immer wieder schön zurückzukommen. Und es stimmt, was du gerade gesagt hast, ihr gehört zu den Kreis jener Gemeinden, wenn ich eingeladen werde, komme ich gerne und sage auch zu. Aber das kann ich nur noch sehr, sehr, sehr ausgewählt machen, weil ich einfach zu viel 6 Tage die Woche im Bundesgebiet unterwegs bin. Und dann klappt das nicht immer. Ja, kennt ihr das? Es gibt so Situationen im Leben, da gelingt einem alles. Da ist eine unfassbare Dynamik da, was du anpackst, funktioniert. Du bist so richtig in deiner Energie, selbst bei der Hitze da draußen. Es passt. Das heißt, du fühlst dich so, faktisch gesehen, so in einem richtig guten Flow. Das ist ja so ein Begriff, den ich finde das ganz spannend, der seit 10 Jahren aus der Emotionsforschung kommt. Und ich musste mir das nochmal den Autoren raussuchen, weil der so einen wunderschönen Namen hat, der Amerikaner Mihaly Csikszentmihalyi. Also ganz, ganz spannender Name. Und der hat im Bereich der Energie- und Emotionsforschung etwas über die menschliche Psyche ausgesagt. Dass, wenn du in so einer Phase bist, wo dir alles gelingt und wo du merkst, du hast einen sogenannten Flow, hat er es nämlich so genannt. Du bist in deinem Flow. Vorher hat man diesen Begriff gar nicht so sehr gekannt, aber er ist dann etabliert worden. Aber es gibt auch die Kehrseite dieser Medaille. Auf einmal merkst du, nee, es funktioniert nicht so alles. Es ist alles beschwerlich, alles ist anstrengend, alles ist eine Art Last. Und ich fand das so schön, wie du das gerade so gesagt hast. Schon so eine Steuererklärung kann zu so etwas werden. Da ist man vorher noch echt gut drauf. Da kommt dieses Datum immer näher, Steuererklärung. Und Gottlob für jene Menschen, so gehöre ich dazu, die einen Steuerberater haben und sich diesen Luxus leisten. Möchte ich gar nicht mehr machen. Aber, und das ist das Spannende, dort, wo Flow entsteht, wo du gefordert bist, aber du wirst nur so gefordert, dass du selber auch darauf antworten kannst. Und das kann bei allen möglichen Tätigkeiten sein, das kann im Sport, das kann in der Gartenarbeit, das kann im Homeworkern sein, das kann am Arbeitsplatz sein, das kann in der Gemeindearbeit sein, aber eben es gibt auch diese andere Seite. Und diese andere Seite, die dann irgendwie einen Druck aufbaut und du das Gefühl hast, nichts fließt mehr. Und dann kennst du diese Sätze, die da lauten, das musst du schaffen, ich darf niemanden enttäuschen, ich darf jetzt nicht schwach sein. Wenn ich das nicht mache, macht das keiner. Ich muss noch diese Woche durchhalten, danach wird es besser. Na, das ist ja jetzt gerade so in der Urlaubszeit, nur noch bis zum Urlaub. Am Horizont der Urlaub. Und dann wird alles besser, weil mit dem Urlaub kommt eine Entspannung. Ja, und das ist richtig. Und manchmal wird es besser und manchmal wird es eben nicht besser. Und das ist die Spannung, mit der ich heute sozusagen, die ich heute mit euch ein bisschen angucken möchte. Nämlich diese Spannung des Tragens von etwas und das nicht mehr tragen müssen von etwas. Und das finde ich ein ganz, ganz hochinteressantes Thema. Und die Bibel beschreibt uns hier eine Grenze, nämlich zwischen dem Tragen dürfen und dem nicht mehr tragen müssen. Und ich habe euch 2 Bibelstellen rausgesucht, die ganz dicht beieinander liegen und die fast so etwas wie ein Widerspruch zum Ausdruck bringen. Und dieser Widerspruch lässt sich nur, ich sage es jetzt schon mal im Voraus, erklären, wenn wir in den griechischen Urtext schauen. Und das habe ich gemacht. Da heißt es in Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und das wollen wir doch alle, das Gesetz Christi erfüllen. Und dann sagt der gleiche Autor, nämlich Paulus, nur 3 Verse weiter in Galater 6, Vers 5, denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Was denn nun? Was denn nun? Paulus, ein bisschen klarer. Entweder oder. Ein jeder trage seine eigene Last. Oder einer trage die Last des anderen. Und dann ja noch mit diesem wunderbaren Zusatz, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und da ist eine Spannung drin. Und da ist eine echte Spannung drin. Und das wollte ich heute mit euch anschauen. Mit der Fragestellung, heißt christlicher Glaube, hilft den anderen? Und meine Überschrift lautet zwischen Flow und Überforderung. Damit die Kollegen da drüben von der Technik wissen, wie meine Predigt heute benannt ist. Okay, was meint Paulus, wenn wir uns den Text anschauen? Und das finde ich total spannend, weil Paulus zwei verschiedene Wörter hier einsetzt im Griechischen. Und wenn wir die verstehen, dann verstehen wir auch den Unterschied. In Galater 6, Vers 2, also wo es heißt, an jeder trage des anderen Last, steht nämlich dieses Wort Baros. Und Baros bedeutet die drückende Last. Das meint das, was den Mensch niederdrückt. Das meint, was meine persönliche Verantwortung überfordert. Eine Last, unter der ich leiden könnte. In Galater 6, Vers 5 ist ein anderes griechisches Wort, aber es wird im Deutschen genauso übersetzt, nämlich das Wort Portion. Und Portion ist ein Wort, das dann da lautet, es ist erst zu verstehen wie dein eigenes Marschgepäck. Das ist sozusagen das, was du selber tragen kannst. Und wenn Paulus von Portion hier spricht, dann sagt er nicht nur das, was du tragen kannst, sondern was du auch tragen sollst. Das ist der Unterschied. Das ist deine Last, die zu dir gehört, liebe Rita. Steuererklärung. Und rufe Elster in der Not an und Elster wird dich erretten. Und dann erlebst du Galater 6, Vers 2, nämlich Baros, es ist eine drückende Last geworden und ich brauche Hilfe. Und dann heißt es, wer ist da und trägt mit? Die Unterscheidung ist hilfreich. Portion ist die Last, die zu deinem Leben gehört. Und jeder von uns hat seine Last, sein Portion, sein Päckchen, wie man es auch im guten Deutschen einfach übertragen kann, zu tragen. Jeder. Und es ist eine Verantwortung, die zu tragen. Paros ist die Last, die einen zu erdrücken droht. Portion ist die Verantwortung, die du bekommen hast. Und Baros ist die Überverantwortung, die dann ein zu viel beschreibt. Portion, nämlich die Last, die du selber tragen sollst, kann dich wachsen lassen. Baros kann dich krank machen. Portion gehört zu deiner Berufung. Das ist das, was Gott dir anvertraut hat, das, was du tragen kannst. Baros zerstört auf Dauer deine Lebendigkeit. Und jetzt wird der Unterschied von Paulus hier klarer, wenn es heißt, trage dein eigenes Gepäck oder trage das des anderen mit. Denn Baros bedeutet in dem Moment, es ist nicht mehr tragbar. Und dann heißt es in diesem Text, wenn du in dem Moment diese Unterscheidung treffen kannst, dann erfüllst du im Mittragen das Gesetz Christi. Und wir leben in einer Zeit, wo ich glaube, dass das total herausfordernd ist, nämlich zwischen diesen beiden Begriffen zu unterscheiden. Ja, und ich verrate euch etwas. Gemeinde kann ein Ort sein, wo wir viel zu schnell, zumindest Einzelne, dazu neigen, das Baros im anderen zu sehen und dann einfach ein Mittragen anzubieten. Und es kann auch ein Ort sein, wo Menschen sagen, no, ich muss ja nicht tragen, ich muss ja nicht meine Last tragen, wenn andere sie mittragen können. Und wir sind ja hier ganz viele liebe, nette Menschen und wir haben es gelernt in unserer christlichen Sozialisierung, dass wir dann darüber so den Deckmantel der Nächstenliebe packen. Aber es ist keine Nächstenliebe, wenn du die Last eines Menschen trägst, der seine eigene Last tragen soll, weil es zu seiner, zu ihrer Berufung gehört, weil es zu seiner und ihrer Bestimmung gehört. Und es ist eine Last, wie Jesus es sagt, und wir können jetzt hier ganz weit ausfahren, und ich habe hier 11 Seiten Skript, ich habe so viel Freude beim Schreiben. Wir können so leicht dorthin kommen, schlicht und ergreifend, das unter einen Blickwinkel der Nächstenliebe zu packen, was aber nicht Nächstenliebe ist. Und was letztendlich auch Menschen die Möglichkeit nimmt, nämlich auch im Tragen der eigenen Last zu reifen und an Persönlichkeit zu gewinnen. Und manchmal klingt Nächstenliebe dann eher als eine Bevormundung. Du kannst das ja ohne mich nicht. Es schaut dann aus wie eine Art von Fürsorge, bis hin zur Überfürsorge. Ich bin in einer Großfamilie groß geworden, als 8. von 9 Kindern, und ich habe es gelernt, für mein Familiensystem fürsorglich zu sein. Das war meine Rolle im System. Ich habe immer gesagt, ich war von klein auf der Sozialarbeiter und das soziale Gewissen in der Familie. Und das ist bis heute so. Ich habe zwar schon zig Geschwister, die gestorben sind. Wir sind jetzt, glaube ich, nur noch zu viert. Genau, zu viert. Aber ich war immer so das soziale Gewissen, auch das soziale Gewissen für meine Mutter, die alleinerziehend war und die irgendwie die Kinder großkriegen musste. Und ich habe gelernt, von früh auf Verantwortung zu übernehmen und eben fürsorglich zu sein. Jetzt bist du das sozusagen von klein auf gewohnt, und ihr könnt euch vorstellen, dann hast du selber Kinder. Wir haben 2 Söhne. Und es gab mal eine Situation mit meinem kleinen Großen, sage ich, weil er ist größentechnisch der Größte von uns, 1,93, aber er ist immer noch der Kleine, weil er der Jüngste ist. Und es gab so eine Situation, die fand ich total spannend, musste ich viel drüber nachdenken, und wir reden heute immer noch drüber. Da war er 18, jetzt ist er 30, und Papa hat sich ein klein bisschen Sorgen gemacht. Das ist so ein ganz kluger Kopf, so ein Intellektueller, ist ja nichts dagegen zu wenden, der Sohn. Ja, der Papa auch, das weiß ich, aber da rede ich sehr selten drüber. Er hat es ja irgendwo her, ne? Na, auf jeden Fall dachte ich, Mensch, Junge, du bist 18, mach was mit deinen Kumpels, es ist Samstagabend, zieh mit denen sozusagen um die Blöcke, mach dir einen schönen Abend. Naja, und dann, gerade kurz nach dem Abitur, und dann hat er gesagt, ah, hab keinen Bock, das ist irgendwie so niveaulos, und ey, dann reden wir immer nur so einen Quatsch und ich habe da keine Lust, da mitzuquatschen. Das war irgendwie nicht so seine Liga. Und dann habe ich etwas gemacht, das habe ich mir gemerkt, das habe ich mir wirklich hinter die Ohren geschrieben. Ich kam hoch in sein Zimmer, schob ihm 20 Euro rüber, in meiner Überfürsorglichkeit, dass er jetzt keine übermäßige finanzielle Last zu tragen hat, wenn er mit eventuell einen schönen Abend hat. Und ich sage, mach dir einen schönen Abend mit deinen Freunden, und so nach dem Motto, damit dir keine Kosten entstehen, 20 Euro. Dann guckt mich mein 20-jähriger Sohn an und sagt, Papa, nur damit das hier jetzt klar ist, du willst doch nicht meine finanzielle Autonomie hiermit untergraben. Wenn ich von dir 20 Euro möchte, dann werde ich es dir sagen, und ich weiß, du wirst es mir geben. Wenn ich es dir nicht sage, dann will ich keine 20 Euro. Schob sie zurück und hat gesagt, mach das nie wieder. Der Treffer saß. Und das ist so spannend, weil ich mir gedacht habe, naja, eine finanzielle Last, ein Baros, sollte daraus ja für ihn nicht entstehen. Und er hat gesagt, in der Sprache Paulus gesprochen, so hat er natürlich nicht gesprochen, das ist kein Baros für mich, das ist Portion, ich kann meine eigenen finanziellen Gelegenheiten organisieren und selber tragen. Lass das. Also von daher ein ganz spannender Punkt. Und wir bewegen uns ständig in diesen beiden Grenzbereichen. Von daher, lasst uns mal ein bisschen angucken, was denn das genauer ist. Varos und Portion. Es gibt da etwas in unserem Leben, und ihr wisst ja, ich bin ja auch ganz, ganz viel als Organisation und Personalentwickler unterwegs und bin in den unterschiedlichen Schulen der Psychologie ausgebildet. Und wir gucken natürlich auch immer dorthin, wenn wir von der Psychologie kommen, was gibt dem Menschen Kraft, was motiviert Menschen? Und wir haben alle Energiegeber in uns. Das gibt es gar nicht, dass wir sie nicht haben. Das heißt, wir beziehen Energie aus sogenannten motivalen Ebenen. Und Paulus wusste das, dass es das eine und das andere gibt. Nämlich, wenn du die aktivierst, dann kannst du sogar noch spätabends die Steuererklärung fertig machen. Und in einer Schule der Humanpsychologie gibt es sozusagen die Beschreibung von fünf, wir nennen das einfach motivalen Faktoren oder fünf Antreibern, die wir haben, und im Positiven zu verstehen, die geben uns Energie. Und die sind erstmal allein von der Benennung spannend, weil sie auf der einen Seite eine Portion-Ebene beschreiben und auf der anderen Seite aber auch beschreiben, dass aus Portion Baros werden kann, eine erdrückende Last. Das eine ist mein Marschgepäck, wo Gott sagt, das habe ich dir gegeben, ob du jung bist oder alt bist, aber ich habe es dir gegeben und du kannst das, aber es gibt eine Grenze, da kannst du es nicht mehr. Und ich finde erstmal diese Begrifflichkeiten, diese fünf, sehr, sehr spannend, weil sie wie innere Gebote gelten, die mich motivieren, aber die mich auch überfordern können. Und die lauten, achtet mal drauf, vielleicht kennt ihr irgendwie diese inneren Aussagen, sei perfekt, sei stark, mach es allen recht, streng dich an und beeil dich. Und wir brauchen diese fünf Ebenen, diese fünf Motivatoren in unserem Leben, weil sonst würde nichts nach vorne kommen. Es ist gut. Ja, es ist gut, einen sei perfekt im Leben zu haben, weil wenn du den nicht hast, dann würdest du irgendwie dich mit jedem Zustand energielos zufrieden geben. Ich gucke sie dann im Detail noch an. Es ist gut, sei stark zu haben, weil natürlich das Leben irgendwie kein Ponyhof ist. Wir brauchen dieses sei stark. Wir brauchen dieses mach es allen recht, weil wir eine Passungsfähigkeit im sozialen Miteinander brauchen, weil sonst würde jeder nur seinen eigenen Stiefel leben. Und wir brauchen diese Anstrengung, streng dich an, du kannst das, weil sonst würden wir irgendwie immer kampflos die Flügel runterfallen lassen und uns irgendeinem Wind des Lebens hingeben. Und wir brauchen auch dieses beeil dich, weil es so hilfreich ist, weil es uns in Bewegung bringt. Weil es eine positive Energie ist. Aber, und ihr hört das schon auch an den Begrifflichkeiten, es kann auch zu viel werden. Es kann auch ein too much sein. Und ich würde gerne mit euch so ein bisschen diese Motivatoren anschauen und immer unter dem Blickwinkel, was Galater sagt, was Paulus da sagt. Wann ist es Portion und wann ist es Baros? Sei perfekt. Oder wie es schön heißt, wenn Qualität zur Kontrolle wird. Du kennst vielleicht diesen Satz, sei perfekt. Der Perfektionismus sagt, Fehler sind gefährlich. Der Perfektionismus sagt, nur wenn ich makellos bin, bin ich sicher. Und der Perfektionismus sagt, nur wenn du alles kontrollierst, kann dir niemand etwas vorwerfen. Das ist die pathologische, das ist die toxische Seite. Aber Perfektionismus, das heißt, dass etwas gut wird, ist nicht falsch. Sondern es ist ein Ansporn, das Beste zu geben, was ich glaube, was Gott mir auch gegeben hat. Weil Gott hat mich reich mit Gaben ausgestattet. Und ich möchte zum Wohle des Reiches Gottes und der Menschen da drin das Beste auch geben. Das heißt, wir brauchen das auch, diesen inneren Motor, diesen inneren Anspruch, etwas, wie es so gerade in der neuen, Gründerbewegung von Kirchen und Gemeinden hat, heißt, die reden dann immer von Exzellenz. Und ich sage immer, das ist ein bisschen zu big, das ist ein bisschen zu groß, alles in einer wahnsinnigen Exzellenz machen zu müssen. Aber wirklich zu sagen, etwas gut zu machen, etwas sehr gut zu machen, ist fein, weil ich glaube, dass wir damit auch die Schönheit des Reiches Gottes zum Ausdruck bringen. In unserem Leben, in unserem Sein, in unserem Sprechen und, und. Aber aus Portion kann Baros werden, kann ein zu viel werden und dann leidest du darunter. Denn überzogener Perfektionismus raubt Vertrauen, raubt Freude, raubt anderen den Raum, selbst Verantwortung zu übernehmen, weil man glaubt, sie können das ja gar nicht so, wie du das kannst, und raubt dir die Erfahrung von Gnade. Denn wenn ich perfekt bin, und ich sage das meiner Frau regelmäßig, ja, nehmen wir ein Beispiel an mir, das Modell Hühnerbein, Matthias, ist es. Wenn ich perfekt bin, und ich hoffe, ihr versteht Humor, ich muss mal ein bisschen in die ernsten Gesichter gucken, wenn ich perfekt bin, wozu brauche ich Gott? Wozu brauche ich Jesus? Wozu brauche ich Gnade? Und ich kann euch sagen, in 46 Jahren Christsein, oh Gott, wie oft bin ich auf die Schnauze gefallen. Wie oft durfte ich es lernen, dass es nur einen gibt, der perfekt ist. Nur einen gibt, der es sehr gut macht, so wie es in der Schöpfungsgeschichte heißt. Und Gott sah, dass es sehr gut war, was er getan hat. Und dann verstehen wir auch, was Paulus dann im 2. Korintherbrief, das Kapitel 12, Vers 9, sagt: Lasst ihr meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in Schwachheit. Das heißt, jede Perfektion ist auch eine Grenze gesetzt. Und wenn du aber glaubst, du musst perfekt sein, um vor Gott bestehen zu können, dann huscht die Gnade an dir völlig vorbei. Total. Und dann wird auf einmal dein Anspruch an Perfektion ein Baros, eine Last. Und du raubst den anderen die Möglichkeit, dich zu ergänzen, mit dir zusammen zu sein, mit dir an etwas zu arbeiten, wo eben Gott gesagt hat, hier braucht es das Miteinander, das Einander tragen, weil, wieder auf Paulus zurückkommen, weil sich darin das Gesetz Christi erfüllt. Hier wird etwas sichtbar vom Gesetz Christi und darüber kann ich heute gar nicht groß reden, aber das ist ein ganz besonderes Geheimnis. Es wird in diesem Tragen einander sichtbar. Das heißt, anzuerkennen, was bin ich, wer bin ich, und dann auch anzuerkennen, was brauche ich und wen brauche ich in meinem Leben. Der zweite Antreiber, der hier steht, sei stark. Und hier heißt es, wenn Stärke zur Fassade wird. Du sagst dann schon, und ihr wisst ja, glaube ich, zumindest in Teilen, ich bin ja kein gebürtiger Franke. Ich lebe ja hier schon seit 40 Jahren lebe ich hier schon. Aber von meinem Ursprung her bin ich Hamburger. Und ich kann Hamburger Platz nacken und dann geht's richtig los, wenn ich in Hamburg bin. Na, dann wird das ganz anders vom Tonfall. Und dann rede ich da mal in Hamburger Snack, Plattdütsch, ne? Das mache ich aber jetzt nicht bei euch. So. Aber Fränkisch habe ich gelernt, dieses ganz wunderbare Bascho. Bascho sagt, ich bin stark. Bascho sagt, ich brauche nichts anderes, ich kann das. Bascho sagt, ich habe es im Griff, alles ist gut, kein Problem, ich schaffe das. Kennt jemand? Ja, aber dahinter steckt letztendlich auch nur etwas. Ich muss stark sein, ja, und das hat sicherlich in deiner Biografie, in deiner Werdung auch eine Geschichte, denn wer stark sein muss, hat auch die Notwendigkeit in frühester Kindheit entwickelt, Stärke zeigen zu müssen. Und ich gerne auch aus meiner Biografie, wenn du das achte von 9 Kindern bist, und eine Mutter hast, die extrem geprägt ist von Flüchtlings, also sie ist ein Flüchtlingskind gewesen aus dem Krieg, war mit 15 auf sich allein gestellt, dann lernst du es letztendlich mit Stärke durch das eigene Leben zu kommen. Aber wenn du eben glaubst, immer stark sein zu müssen, dann entwickelst du auch innere Botschaften und dann ist das, was du an Stärke von Gott bekommen hast, kann aber auch über die Grenze zum Baros gehen und dann wird es schwierig. Du willst niemanden zur Last fallen, dich niemanden zumuten. Du willst keine Schwäche zeigen. Du willst nicht bedürftig sein und auch Bedürftigkeit zeigen. Du willst nicht enttäuschen und du willst nicht, dass jemand merkt, wie müde du eigentlich bist. Daher unangemessene Stärke und keine Schwächen zeigen zu dürfen, lerne ich unter diesem Blickwinkel, was Paulus hier sagt, wird zur Fassade. Und hinter dieser Fassade wächst dann Baros. Und es wächst und wächst und wächst die Last, die es auf einmal wird. Und ich kann euch ein Lied davon singen, und das werde ich jetzt nicht tun, wie sehr ich unter meiner Fähigkeit, stark sein zu müssen, in jedem Kontext auch gelitten habe. Bis ich mal meinen Mund aufmache, bis ich mal mich mitteile, bis ich mal anerkenne, ich habe Bedürfnisse, muss schon ganz viel passieren. Ganz viel passieren. Und dieses Nicht-Es-Können, dieses das aus meinen Portionen, also Lasten tragen zu können, und das kann ich, ist mein Baros geworden und hat mich zweimal in Burnout geführt. Das, wenn alles in deinem Leben zusammenbricht, das, wenn du dich am Boden wieder vorfindest, das, wenn du unerklärlich keine Kraft mehr hast, von einem Tag auf den anderen und du wochenlang und monatelang ausfällst und du dann lernst, dass das Baros, was sich in dir angesammelt hat, du hättest gar nicht tragen müssen. Wo waren die anderen Menschen, die du hättest fragen können? Und wie bist du mit deiner Last, mit deinem Baros auch vor Gott gekommen und gesagt hat, Gott, das ist zu viel. Und Gott dich nicht zurückweist, weil Gott sagt, dein Portion kannst du tragen. Aber Baros, bitte, ist nicht deine Verantwortung. Aber es heißt auch dann, mit meiner Last zu Gott zu kommen. Wir haben eine schöne Bibelstelle in Markus 14, Vers 34 und die sagen etwas aus, dass selbst Jesus keine unberührbare Heldenstärke hatte. Aber wir nehmen als die, die stark sind, ja immer wieder Jesus als Bild, der Sohn Gottes, der selbst den Tod überwunden hat. Und wir haben hier in Markus 14, Vers 34, eine wunderbare Bibelstelle, wo Jesus sagt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und Jesus hat gerungen im Garten Gethsemane mit dieser eigenen Unfähigkeit und doch mit diesem Wunsch, sein Baros zu tragen, solange er es tragen kann. Und er aber auch sagt, aber diese Last ist zu groß. Und wenn Jesus das benennen kann, dass es eine Last gibt, die zu groß ist, möchte ich dir Mut machen, es auch zu tun. Es auch deinem Nächsten, deinem Ehepartner, deiner Familie, deinen Freunden, deinen Geschwistern in der Gemeinde zu sagen, hier ist eine Last, die ist zu groß. Die geht über dieses Marschgepäck, über dieses Portion hinweg und ich kann es nicht mehr tragen. Der dritte Antreiber, der hier beschrieben wird, und das ist der, das ist mein Ding, also sei stark ist meine zweite Präferenz und meine erste Präferenz als achtes von 9 Kindern. Und ich habe das optimal ausgefüllt, bin Pastor geworden, war 16 Jahre lang Pastor in einer Gemeinde und ich habe es gemerkt, dass es auch in der Gemeinde eine Kultur gibt. Mach es allen recht. Und da heißt es, wenn Harmonie zur Selbstaufgabe führt. Mach es allen recht, sind eben jene Menschen, die genau lesen können, ja, du hast schon auch ein echtes Baros zu tragen mit deiner Steuererklärung. Und unaufgefordert könnte ich dir irgendwie helfen. Und du hast ja gerade schon gesagt, der Elstermensch hat ja irgendwann an der Tonalität deiner Stimme, in dem Vibrato da drin, an der Verzweiflung, die sichtbar wurde. Und es hat sich in Minuten gewandelt. Und der hat verstanden, ohne dass er vielleicht Christ ist und ohne dass er diese zwei griechischen Wörter kennt, da trägt eine nicht nur ihr Portion, das ist zur Baros Last geworden. Ich muss der Frau helfen, obwohl ich kurz vorm Feierabend bin. Und wenn er dann noch diese Ebene hat, mach es allen recht, dann geht so ein Mensch über die Grenze und geht weit über den Feierabend hinaus und tut etwas. Wir brauchen dieses Mach es allen recht, weil es wirklich, ich sage es einfach mal, eine Sozialverträglichkeit auch entwickelt. Wir brauchen diese Achtsamkeit füreinander. Wir brauchen das, dass wir darauf schauen, was können wir für den und die anderen tun. Nur, es kann über die Klippe gehen. Und wenn du als Pastor, mach es allen recht, als eine enorme Kraft hast, dann sehe ich als Pastor schon das Problem, bevor es überhaupt da ist oder gar ausgesprochen wurde. Und ich habe über, wie gesagt, 16 Jahre lang mit dem Resultat zweimal im Burnout zu landen, es versucht, recht zu machen, damit es den Menschen in der Gemeinde gut geht. Und ich weiß jetzt heute, in meiner beraterischen Tätigkeit muss ich sauber aufpassen, weil ich mit schwierigsten Situationen sowohl in Organisationen und Unternehmen als auch im persönlichen Kontext mit Menschen zu tun habe. Das, was in meiner Praxis mir manche Menschen sagen, möchtest du nicht hören. Das, was zu ihrem Leben gehört. Und wenn du diesen Mach es allen recht hast, dann kannst du da Gefahr laufen, dich dahin zu zerfließen, dass es den anderen nur gut geht. Wie es dir geht, die Frage stellst du dir nicht. Und dann kannst du in eine Art von Überarbeitung kommen, weil du das Baros der anderen nimmst, wo du es nicht nehmen darfst, wo es nicht deine Aufgabe ist und wo du selber auch nicht die Frage stellst, wie geht es mir denn mit mir selbst? Weil du, und es gibt diesen noch mal einen anderen Begriff für mach es allen recht, das ist ein bisschen altes Deutsche, heißt es, sei anderen gefällig. Du willst anderen gefallen mit deiner guten, freundlichen, netten, zuvorkommenden, zugewandten Art und Weise und merkst aber, du gehst über jede Grenze hinweg. Paulus hat hier im Galater 1, Vers 10 eine Empfehlung ausgesprochen, die ich sehr treffend finde, wenn ich mir diese Ebene angucke. Wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen. Nein, ich versuche, Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus. Und da sagt Paulus, es ist die erste Antriebskraft, Gott zu gefallen. Und Gott zu gefallen kann aber auch bedeuten, dass du einen Schritt zurückgehst und nicht gleich alles tust, nicht Verantwortung übernimmst, wo du keine Verantwortung hast, sondern Menschen in ihrer Eigenverantwortung, in dem Tragen ihres Marschgepäcks, ihres Portions sozusagen überlässt. Aber wenn ich es brauche für meine persönliche Selbstbestätigung, dass ich nice guy bin und dass ich von allen gemocht werde, und das ist ja der Antrieb dahinter, dann kann das schwierig werden. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer es mir in den ersten Jahren meiner psychologischen Beratungsarbeit ging, Menschen zu konfrontieren oder Systeme zu konfrontieren. Heute kann ich das. Und es ist nicht lieblos, aber es ist aus einer Haltung heraus, es nicht Menschen gerecht machen zu wollen oder ihnen zu gefallen, wenn ich sie darauf hinweisen muss, dass sie gewisse Dysfunktionalitäten haben, dann ist es meine Verantwortung, mein Portion, ihnen auch vollste Wahrheit einzuschenken und ihnen das mitzuteilen, damit sie ihr Portion, nämlich ihre Last, tragen können. Und Paulus hat das erkannt, hat gesagt, es geht mir gar nicht darum, dass ich irgendwie Menschen es recht mache, ich möchte es Gott recht machen. Der vierte, streng dich an, wenn Mühe zum Maßstab wird. Also, Anstrengung gehört zum Leben dazu und es ist auch richtig, ohne Anstrengung kommen wir ja gar nicht vorwärts. Schon allein, wenn ich jetzt hier auf die Bühne komme, ich musste da ungefähr, 40 Zentimeter hochsteigen, könnte man schon sagen, ist eine Anstrengung. Anstrengung gehört zum Leben dazu, weil das natürlich auch leistbar ist in unserem Energiehaushalt. Kleine Story, ich war vor vielen Jahren, also es war meine erste Auslandsreise, die ich gemacht habe, 1985, 86 war ich in Indien mit einem Team und wir haben unter anderem auf dem Land, also wirklich im indischen Dschungel, Dörfer besucht und haben medizinisch die Menschen dort behandelt. Und ich habe von indischen Ärzten etwas ganz Wichtiges gelernt. Früher hatte man noch so richtig diese Glasspritzen, die man auswaschen konnte und sterilisieren durfte. Und Spritzen, Kanülen, die man immer wieder benutzte, auch zum Draufdrehen. Und ein Arzt hat gesagt, ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer und immer wieder die gleichen Kanülen sterilisiert benutzen, selbst wenn sie stumpf sind. Die müssen stumpf sein. Warum müssen sie stumpf sein? Das passt ganz gut zu diesem streng dich an, wenn Mühe zum Wertmaßstab wird. Er hat gesagt, nur wenn beim Impfen Medizin wehtut, ist es Medizin. Also muss spürbar sein, wenn ein Doktor kommt, wenn jemand kommt, der mich behandelt, das muss wehtun. Und heute mit unseren Mikrokanülen, wo du kaum was spürst, wo du geimpft wurdest und denkst, ach, schon vorbei? Ne? Wo du dann so, wie? Wann kommt er denn? Der Schmerz? Nee, kommt nicht. Ne? Kann ja keine rechte Medizin sein. Deswegen hat man dort Medikamente auch öfters gespritzt, als Tabletten zu geben, weil Tabletten schluckst du runter und was ist jetzt? Aber wenn es weh tut, ja, ich bin behandelt worden, ja. Und manchmal tun wir das auch, wenn dann streng dich an zu unserem Baros wird. Wir brauchen das zur Selbstbestätigung, Gott gedient zu haben, erschöpft ins Bett zu fallen und das jetzt schon den 10. Abend hintereinander, und das ist, mein Portion ist schon längst zum Baros geworden, aber streng dich an, sagt, im Herrn erschöpft zu sein, ist schon was Gutes. Denn Erschöpfung ist der heimliche Beweis für echte Hingabe. Und damit ist das auch der Beweis, dass du wertvoll bist, weil du etwas für Gott leistest. Und dass du, was du glaubst, auch tatsächlich lebst. Es poliert meinen Heiligenschein auf. Ja, nehmt euch mal ein Beispiel an mir. Ich bin extrem erschöpft. Ich habe dem Herrn gedient und ich diene ihm immer noch 46 Jahre und kann trotz der Erschöpfung noch lächeln. Und wenn ich dann mal wirklich eine Leidensmine aufsetze und wirklich es mir schlecht geht, solltest du auch wissen, nicht, dass es mir schlecht geht, das siehst du ja, sondern du solltest dir die Frage stellen, was leiste ich für den Herrn im Verhältnis zu mir? Und das ist tückisch. Wir sind so gestrickt. Also, ne, ich kann die Bibel rauf und runter lesen. Ich könnte hier zig, hunderte Bibelstellen zitieren. Und ich kann eine psychologische Expertise reinwerfen. So sind wir Menschen. Ob wir nun gläubig oder nicht gläubig sind. Dürfen wir uns nichts vormachen. So sind wir. Von daher, und dann bietet uns die Bibel eine wunderbare Schriftstelle an, wo das benannt wird und wo die Erschöpfung nicht verherrlicht wird. In Psalm 127 heißt es, es ist vergeblich vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten, immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt. Denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Scheibenkleister, das geht doch nicht. Keine Anstrengung. Gott spricht hier etwas dazu, es ist gut, ne, diese Anstrengung zu haben, fein, das ist eine Energie. Aber wenn du glaubst, dass du dadurch irgendwie etwas über ein Kontingent dessen, was Gnade bedeutet, erreichen kannst, dann kommt er so hier mit dieser Bibelstelle aus Psalm 127, ja, es gibt auch den Easy Way, versuch's mal mit Schlafen. Und lass mich mal machen, gib mir mal die Chance, dass ich etwas bewirken kann. Der fünfte Beeil dich, wenn Rastlosigkeit zur Lebensform wird. Der Kalender ist voll. Mein Plan für den heutigen Tag lässt keine Lücken zu. Ich habe da so ein paar Freunde, die einfach nur aus diesem Beeil dich interagieren. Mein langjähriger Freund und sicher auch Kollege, aber wir sind mehr Freunde wie Kollegen, der hier bei euch auch ab und an schon gepredigt hat, Hans Heidelberger, der hat ja einen Lebensstil draus gemacht. Er ist ja Marathonläufer. Da geht ja alles nur noch über Geschwindigkeit. Und er hat zwei künstliche Hüftgelenke und der Kerl läuft immer noch Marathon. Ne, und echt in guten Zeiten. Da bin ich zu meinen Zeiten, als ich noch Marathon gelaufen bin, nie hingekommen. So, und das ist so ein typischer Beeil-Dich-Typ. Und da habe ich noch einen Kollegen, auch Pastor in München, der 2,6 Meter ist, glaube ich, und auch Marathonläufer ist. Und alles, was er macht, macht er in einem Wahnsinnstempo. Wenn der in meinem Institut, weil er auch Lehrtrainer ist, lehrt, dann weiß ich, wenn der nach Hause gefahren ist oder auf dem Weg nach Hause, nach München, dann habe ich die Rechnung schon auf dem Rechner. Die hat er schon ausgefüllt und weiter verschickt. So, das ist das manchmal zu viel. Und dann wird alles nur noch mit diesem Begriff nebenbei irgendwie erfüllt. Ich mache Dinge nur noch nebenbei. Glaube findet nebenbei statt. Gebet findet nebenbei statt. Geistliche Gemeinschaft findet nebenbei statt. Bibellese findet nebenbei statt, weil die Zeit ja gar nicht übrig ist, etwas zu tun. Und auch hier gibt es eine schöne Empfehlung aus Markus 6, Jesus seinen Jüngern geht oder Jesus selber vorlebt, 6,31. Er sagt hier, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Ruhe ist nicht der Gegensatz von Berufung, sondern Ruhe ist ein Teil der Berufung. Stille ist keine Zeitverschwendung, Stille ist der Raum, in der deine Seele wieder nachkommen kann. Was ihr hier hört, sind Stressfaktoren, die ein Feedback-System in deinem Leben darstellen. Alles, solange es Portion ist, ist gut und ist richtig. Und wenn es zum Baros wird, dann ist es ungesund. Und die Frage ist, hörst du auf dein Feedback-System, das Gott dir gegeben hat? Als ich das zweite Mal meinen Burnout hatte, im Dienst für Gott und für die Gemeinde Gottes, kam eine Freundin von meiner Frau und mir auf mich zu und hat mich in meinem Elend gesehen, stellte sich hin, guckte mich an und sagt, kennst du das, Matthias? Sagt die Seele zum Körper, auf mich hört er nicht, geh du voraus. Ich habe auf mein Feedbacksystem nicht geachtet. Meine Seele war an der Stelle abgestumpft und es ging nur noch der Weg über den Körper. Und der Körper hat mir dann alle Möglichkeiten entzogen. Und dann lag ich wirklich platt auf der Nase. Und dann hat meine Seele sich langsam Raum geschaffen, nämlich zuzuhören, was Gott mir sagt. Zuzuhören, wo Gott sagt, das ist das Deinige, dein Portion. Und das ist ein Baros. Das trägst du nicht alleine, sondern, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, das trägst du mit anderen. Dann wird nämlich Kultur zum Lastentragen oder zum Lastenteilen. Das ist Auftrag von christlicher Gemeinschaft. Das ist Auftrag von Jesus-Nachfolge. Und ich trage ja nicht nur im Kontext von Gemeinde Lasten. Wir waren gestern, meine Frau und ich, auf einem 60. Geburtstag von ihrer ältesten Freundin. Und es war toll zu sehen, die da bei Röthenbach leben, wie die Nachbarschaft, ob Christ oder nicht Christ, das ist ganz, ganz spannend. Sie ist gläubig und die Nachbarschaft nicht, wie die einander tragen, füreinander da sein. Eben weil ein Verständnis da ist und sie hat auch gesundheitlich mit ihrer Familie viele, viele, viele Schicksalsschläge erlebt und sie hat aber auch erlebt, wie Menschen sie mit ihrem Baros nicht alleine lassen. Wie viel mehr, wenn es in der Welt funktioniert, sollte es unter uns auch als Nachfolger Christi funktionieren. Gemeinde soll ein Ort sein, an dem Menschen nicht nur unter ihren Lasten verschwinden. Familie Gottes sollte ein Ort sein, an der das Lastentragen funktioniert. Und gegen Ende der Predigt möchte ich dir die Frage stellen, was trägst du eigentlich wirklich in deinem Leben? Vielleicht trägst du die Verantwortung für andere Menschen. Vielleicht trägst du Entscheidungen, die niemand dir abnimmt. Vielleicht trägst du Sorgen um deine Familie. Vielleicht trägst du eine berufliche Last. Vielleicht trägst du auch finanzielle Unsicherheiten. Vielleicht trägst du einen Konflikt. Vielleicht trägst du Trauer. Vielleicht trägst du auch Schuld. Vielleicht trägst du das Gefühl, nicht zu genügen. Und vielleicht trägst du eine Rolle, in der du immer stark wirken musst. Vielleicht trägst du eine alte Verletzung. Und vielleicht trägst du eine unausgesprochene Angst. Etwas, was zum Baros geworden ist. Und dann stellt sich die Frage, ist mein Portion eine leichte Last oder ist das Baros zur schweren Last geworden? Ich finde das so ermutigend, dass Gott uns ruft und uns zumutet, einander Last zu tragen. Aber auch uns Verantwortung für unsere eigene Last zu geben. Und diese Unterscheidung und diese Achtsamkeit zu entwickeln, finde ich in der Gemeinde Gottes so sehr wichtig. Zu sehen, Menschen, die wirklich ein Baros tragen, haben kaum noch die Fähigkeit, überhaupt über dieses Baros zu reden. Und ich sage manchmal, solange Menschen noch darüber reden können, ist es vielleicht noch ihre Portion. Aber ein Gefühl zu entwickeln, wo ist ein too much, ein zu viel, wo hat sich etwas eingestellt, das eigentlich nicht mehr tragbar ist. Das ist die Sensorik, die wir hier untereinander auch immer wieder brauchen. Und in der Tat, damit möchte ich abschließen, in der Tat sehe ich uns in eine Zeit hineingehend, wo gesellschaftlich unfassbar viel Baros getragen werden muss. Das tun wir jetzt schon, aber es wird mehr werden. Und wir kriegen das ja jetzt auch aus der aktuellen Gesetzessprechung mit, dass immer mehr Verantwortung auf den Einzelnen oder die Einzelnen übertragen wird, wo manche sagen können, das kann ich aber nicht mehr. Und dann ist die Frage, wie entsteht dieses gemeinsame Tragen einer Last, wo wir, wenn wir diese tragen, das Gesetz Christi erfüllen. Wo Jesus sagt, das gebe ich euch als Gebot, dass ihr einander liebt und einander tragt und ihr spiegelt da etwas von der Erfüllung des Gesetzes Christi wider. Das heißt, das Reich Gottes wird durch dieses gemeinsame Tragen sichtbar. Aber umso wichtiger ist es dann immer wieder auch die Unterscheidung zu treffen, wo ist es deine Last und wo ist es unsere Last. In diesem Sinn möchte ich noch für euch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns befähigt hast, unsere Portion, unsere leichte Last zu tragen. Du hast gesagt, dass dein Joch leicht ist und dass es tragbar ist. Und Jesus, rüste jeden, der hier in diesem Raum sitzt, mit dieser Fähigkeit und mit dieser Freude und mit diesem Verständnis aus, diese eigene Last, die nicht schwer ist, tragen zu dürfen und tragen zu können. Aber Jesus, es gibt auch eben diese Last und du beschreibst das hier in deinem Wort und du sagst das über Paulus so deutlich im Galaterbrief, das ist ein zu viel. Und über dieses gemeinsame Tragen wird etwas von deiner Größe, von deinem Glanz, von deiner Gegenwärtigkeit unter uns sichtbar. Und nun hilf uns, Jesus, hier miteinander immer wieder die Unterscheidung zu treffen. Und hilf jedem Einzelnen, der sein Baros trägt, seine schwere Last trägt, sich auch darin zu zeigen und sich anzuvertrauen und über die Nächstenliebe und über die Unterstützung, die gegeben wird, auch Gnade in Anspruch zu nehmen. Mach uns gnadenfähig, gib uns die Demut, offen das auszusprechen, was ein zu viel ist. Und hilf uns als Gemeinde und als Volk Gottes hier immer wieder die Balance zu finden. Danke, dass du uns mit keiner schweren Last alleine lässt, sondern alles, was schwer ist, am Kreuz getragen hast und wir dadurch fähig sind, Lastenträger in dieser Welt zu sein, sowohl die eigenen als auch die Lasten, die in dieser Welt sichtbar werden. Und da segne uns jetzt, Jesus, und gib uns dieses Unterscheidungsvermögen. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.